Ja, ich freue mich, dass Sie heute hierher gekommen sind zu dem Vortrag Korallenriffe, hatte Darwin recht? Das ist vielleicht nicht so bekannt, was der Darwin mit den Korallenriffen zu tun hat. Wir kennen den Charles Darwin von seiner Evolutionstheorie her. Aber er hat auch eine ganz wichtige Rolle gespielt bei diesen Theorien zur Entstehung von Korallenriffen. Und deswegen die Frage, hatte er recht mit seinen Theorien? Wir werden nämlich sehen, dass diese Theorien auch heute noch eine wichtige Rolle spielen. Ja, ich möchte also den Vortrag vorstellen von der Gliederung her. Zunächst einmal haben wir den ersten Punkt, zwei Weltbilder. Und dann werden wir uns anschauen, was sind denn überhaupt Korallen? Wir wissen das eigentlich nicht so genau, wir sind ja keine Wasserlebewesen. Ja? Wir leben an Land, also ist es schon mal ganz interessant, was Korallen überhaupt sind. Und dann werden wir uns ansehen, die Komplexität und die Schönheit der Korallen. Dann die Anpassungsfähigkeit der Korallen. Also die Korallen sind sehr anpassungsfähig. Und dann die Korallenriffe und ihre Entstehung. Wie gesagt, die Frage ist, wie sind diese Riffe eigentlich entstanden? Dann der Punkt, ein Eingeständnis. Und zuletzt Ihre Entscheidung. Also die Frage, wie Sie das persönlich bewerten wollen. Es soll ja nicht nur darum gehen, hier Wissen zu vermitteln, sondern es soll auch darum gehen, dass Sie das, naja, auch von Ihrer Weltanschauung mal beleuchten und sich einige Fragen stellen. Aber dazu zum Schluss mehr. Zunächst einmal aber eben zu diesen Weltbildern, zu diesen zwei Weltbildern, die in meinen Vorträgen immer wieder vorkommen. Wir haben ja da im Prinzip das evolutionistische Weltbild, wonach vor ungefähr 15 Milliarden Jahren in einem sogenannten großen Knall oder Urknall das Universum entstanden sein soll. Vor 10 Milliarden Jahren haben sich dann die Sterne und die Galaxien angeblich gebildet, indem sich die Materie da verdichtet hat. Vor 5 Milliarden Jahren ist unsere eigene Sonne entstanden. Vor 4,5 Milliarden Jahren hätte unsere Erde so in etwa wie hier so glühflüssig ausgesehen. Dann wäre es abgekühlt. Vor 3,8 Milliarden Jahren wäre dann das Urmeer angeblich entstanden und dann die erste Zelle, die Urzelle. Und dann hätte in diesem Weltbild eben Evolution bis zur Gegenwart, bis zum Menschen stattgefunden. Im Vergleich dazu, das biblische Weltbild, das sieht man schon auf einen Blick, dass das ganz anders ist. Wir haben am ersten und am zweiten Tag, wo Gott eine wasserbedeckte Erde schuf, dann am dritten Tag das trockene Land und die Pflanzen, dann am vierten Tag Sonne, Mond und Sterne, also das heißt das ganze Universum, dann am vierten Tag erst, am fünften Tag das Meer und die Vögel, am sechsten Tag die Landlebewesen, einschließlich den Menschen. Und was auch noch wichtig ist, weil es eben ein weltumspannendes Ereignis war nach der Bibel, die Sintflut, die aber jetzt in dem oberen Weltbild überhaupt nicht vorkommt. Sie sehen natürlich auf einen Blick, das kriegt man nicht gebacken, dass man die beiden zusammen vertritt. Es gibt zwar Leute, die das versuchen, leider auch viele Christen, muss ich sagen, aber das führt, wenn man das konsequent zu Ende denkt, letztlich zu lauter logischen Widersprüchen. Und man muss sich dann letztlich fragen, ob das, an was ich glaube, überhaupt richtig ist. Also wer hier konsequent ist, der kann eigentlich gar nicht anders als die Bibel hier so nehmen, wie sie sich eben selber erklärt. Die Vertreter der Evolutionstheorie, die behaupten, dass die Korallenriffe nicht im biblischen Weltbild erklärt werden können. Die sagen, die Riffe, die würden jetzt bis zu Jahrmillionen für ihre Entstehung brauchen. Und die Korallen selber, die wären angeblich vor Hunderten von Millionen Jahren aus einfacheren Lebensformen durch rein natürliche Prozesse entstanden. Im Folgenden möchte ich untersuchen, ob die wissenschaftlichen Indizien jetzt wirklich für das evolutionistische oder eben für das biblische Weltbild sprechen. Ja, jetzt kommen wir also zu dem zweiten Punkt. Wie gesagt, was sind eigentlich Korallen? Wir haben in der Einleitung schon ein bisschen was gesehen von den Korallen in diesem Film. Und das erste Überraschende hier ist schon mal, dass Korallen keine Pflanzen sind, sondern das sind Tiere. Aber ganz besondere Tiere. Die meisten Tiere, die sind ja beweglich. Ja, das macht ein Tier normalerweise aus, dass es sich bewegen kann. Aber diese Tiere, die sind sesshaft und die bilden Kolonien. und bewohnen dabei eben vor allem die Weltmeere. Man ordnet die ein in die Gruppe der Blumentiere, das ist eine Untergruppe der Nesseltiere, zu denen zum Beispiel auch die Quallen zählen. Also ich habe das hier mal veranschaulicht, wir haben hier die Nesseltiere, dann haben wir hier eben eine Gruppe, sind die Quallen, also sind solche fantastischen Tiere, die haben kein Skelett, also sehen so aus. Und jetzt kann man hier sozusagen diesen Baum weiterbauen. Wir haben also hier die Blumentiere. Und jetzt ausgehend hier von denen wiederum gibt es die sogenannten Hexakorallia, also Hexa, das ist griechisch, das heißt sechs, also mit anderen Worten sechszählige Symmetrie. Und die Oktokorallia, da steckt also das Wort Okto eben drin, also eine achtzählige Symmetrie. Also die sind symmetrisch aufgebaut, diese Tiere, aber eben entweder sechsfache Symmetrie oder achtfache. Bei den sechszähligen, da haben wir die Seeanemonen. Ja, und dann haben wir die Steinkorallen und das ist das, womit wir uns heute vor allen Dingen befassen werden. Die können die unterschiedlichsten Farben und Formen haben. Das ist hier nur ein Beispiel, wir werden noch viel mehr Beispiele sehen. Die sind sehr vielfältig, diese Steinkorallen. Das sind also feste Gebilde, wie der Name schon sagt, aus Stein. Das ist natürlich kein echter Stein, sondern das ist Kalk, ziemlich feste Gebilde. Ja, und dann unter den Oktokorallia, da findet man zum Beispiel die Weichkorallen. Also es gibt neben diesen steinartigen Korallen, also auch Weichkorallen ohne festes Skelett. Wie hier zum Beispiel, die sehen fast so blumenkohlartig aus. Ja. Oder Lederkorallen, hat auch seinen Namen nicht zu Unrecht, ja, sieht wirklich so lederförmig aus. Oder auch ganz wunderbare Gebilde, das sind die Gorgonien. Wie wir sie hier zum Beispiel sehen. Also so ganz fein verästelte Gebilde. Aber mit denen werden wir uns heute, wie gesagt, nicht befassen. Ich wollte das nur mal zeigen, dass Sie sehen, da könnte man noch viel, viel mehr Zeit verbringen, jeweils mit diesen verschiedenen Gruppen hier. Aber wir bleiben bei den Steinkorallen. Diese Steinkorallen, die bilden den Hauptanteil der weltweiten marinen Korallenriffe. Und die werden von vielen miteinander in Verbindung stehenden Tieren, eben diesen sogenannten Polypen, gebildet. Diese Polypen sind dabei oft nur wenige Millimeter bis, sagen wir mal, so ein Zentimeter ungefähr groß. Und die können an ihrer Basis unten Kalk abscheiden. Ich habe mal hier in einem Querschnitt gezeigt, wie so ein typisches Tier, so ein Polyp aussieht. Der hat also Tentakel da oben, die mit Nesselzellen ausgestattet sind, um kleine Mikrolebewesen einzufangen. Die Nahrung wird dann durch den Mund in das Innere des Polypen transportiert, wie man da sehen kann, wo sich dann auch schon der Darm befindet. Und am Boden des Polypen scheidet der Kalk ab. Bei den meisten Gattungen sind die Polypen durch das gesamte Korallenskelett sich erstreckendes Gewebe miteinander verbunden, das sogenannte Coenenchym, das habe ich hier also gezeigt. Über dieses Gewebe können die miteinander Nahrungsstoffe austauschen, aber die können auch Reize weitergeben. Die sind also alle miteinander vernetzt, jeder kommuniziert sozusagen mit dem anderen. Also die Tiere sehen sehr einfach hier so aus, wir werden aber sehen, dass das alles andere als einfach ist. Da trügt der äußere Schein ganz massiv. Ja, jetzt komme ich schon zum nächsten Punkt, zur Komplexität und zur Schönheit dieser Korallen. Bei der Kalkbildung, die ich schon angesprochen habe, da helfen den meisten Steinkorallen kleine einzellige Algen, die da in diesen Polypen drin leben. Und die Algen produzieren durch Photosynthese Glucose, also im Prinzip Zucker, Lipide, also Fette und Sauerstoff, die der Polyp benötigt. Wie sieht es aus? Hier ist so ein Beispiel eben für so einen Polypen und das ist ein spezieller, der ist relativ durchsichtig, da kann man ganz gut hier diese Pünktchen schon erkennen in der Vergrößerung, diese Algen, die dann eben mehr oder weniger das produzieren, was dann der Polyp zum Überleben braucht. Das heißt, weil die Algen so wichtig sind, kann man wirklich sagen, dass sich die Korallen sozusagen als Algenfarmer betätigen. Die fangen die regelrecht ein. Die schwimmen dann nämlich da so in den Meeren herum, diese Algen, die werden eingefangen und werden dann gezüchtet. Damit das natürlich funktioniert, müssen jetzt diese Polypen ihre zellulären Prozesse aufs Engste auf diese Algen abstimmen. Also Zum Beispiel müssen die Korallen jetzt spezielle Farbpigmente produzieren, um die Algen vor zu viel schädlichem UV-Licht zu schützen. Wir kommen dann noch darauf zu sprechen, was das mit diesem UV-Licht da auf sich hat. Also zu viel UV-Licht ist da nicht gut. Die Korallen müssen den Algen auch genügend Kohlendioxid für die Photosynthese zur Verfügung stellen. Das ist ja das, was die Pflanzen dringend brauchen, sonst kann die Photosynthese ja gar nicht funktionieren. Und natürlich, was man auch tun muss, wenn man sich so als Farmer betätigt, man muss düngen. Und das müssen die auch machen, die Polypen. Die müssen die Algen düngen, indem sie jetzt nämlich ihre stickstoff- und phosphatreichen Stoffwechselendprodukte den Algen zukommen lassen. Also plakativ kann man wirklich hier die Polypen als Algenfarmer bezeichnen. Aber die Frage ist natürlich, wie schaffen das jetzt die Korallen, diese zellulären Prozesse so genau auf die Algen abzustimmen? Hat sich jetzt diese Fähigkeit in langen evolutionären Zeiträumen entwickelt? Oder ist die Fähigkeit das Ergebnis eines Schöpfers, der dieses komplexe System von miteinander lebenden Korallenpolypen und den Algen designte und dann ins Dasein gerufen hat? Nun, wenn wir so komplexe Systeme anschauen, wie sie uns zum Beispiel aus der Technik bekannt sind, ja, dann entstehen die normalerweise natürlich nicht durch natürliche Prozesse und auch nicht in Jahrmillionen, ja, sondern wir wissen, so komplexe Systeme, die brauchen immer einen intelligenten Urheber. Das weiß jeder Ingenieur. Ja, also wenn so ein Auto entwickelt wird, dann entsteht das nicht einfach von selber durch natürliche Prozesse. Das wäre ja einfach. Wenn das irgendwie ginge, dann könnte man sich die ganzen Ingenieure sparen, würden die Firmen viel Geld sparen vermutlich. Aber so geht's nicht. Evolution hat das Problem, dass sie die komplexen Systeme, wie jetzt im Fall der Symbiose, diese Zusammenarbeit zwischen den Polypen und den Algen, ohne einen intelligenten Urheber erklären muss. Und das muss sie tun, ohne jemals im Labor die Entstehung komplexer Systeme beobachtet zu haben. Ich möchte es nochmal betonen. Man hat noch nie im Labor beobachtet, wie ein komplexes System von selber durch natürliche Prozesse entstanden ist. Auch wenn vielleicht die Vertreter der Evolutionstheorie den Anschein erwecken, es sei so, aber alles, was als Evolution bezeichnet wird, sind eigentlich immer solche Minischritte, dass man gar nicht von einer Entwicklung reden kann, sondern letztlich nur von Anpassungen innerhalb eng begrenzter Grenzen, die vorgegeben sind durch den genetischen Bauplan. Bei den Steinkorallen sind ca. 1500 riffbildende Steinkorallenarten bekannt. Das ist jede Menge, 1500 Arten. Ja. Die kommen in den unterschiedlichsten Farben, Formen und Größen vor. Und man muss sich vorstellen, solche Kolonien, die können einen Durchmesser von bis zu 20 Metern und ein Gewicht von mehreren Tonnen erreichen. Diese kleinen Tiere schaffen das also. Und die Vielfalt der Korallen, die weist uns auf einen sehr komplexen Bauplan der Korallen hin. Aber jetzt zurück zu diesen Polypen. Also nicht nur diese Korallenkolonien, sondern auch diese einzelnen Polypen, die kommen in den unterschiedlichsten Farben und Formen vor. Und da ist es eben besonders eindrucksvoll, wenn man die Polypen, diese winzigen Tierchen da, im UV-Licht, im ultravioletten Licht betrachtet. Dafür verantwortlich sind spezielle Farbpigmente, also Farbstoffe kann man sagen, in den Polypen. Und diese Pigmente, die absorbieren oder nehmen effektiv eben den für die Algen schädlichen UV-Anteil des Lichts auf. Und dadurch können die Korallen bis knapp unter die Wasseroberfläche wachsen. Knapp unter der Wasseroberfläche, da ist ja normalerweise der Anteil vom UV-Licht noch ziemlich stark und der wäre sonst zu hoch. Ja, die würden da sonst nicht gedeihen können. Es ist ein bisschen so wie mit uns, wenn wir uns direkt zu lange in der prallen Sonne aufhalten, dann kriegen wir einen Sonnenbrand. Ja, deswegen müssen wir eine Sonnenmilch auftragen. Und diese Farbpigmente haben die Wirkung im Prinzip, wie wenn da eine Sonnenmilch am Wirken wäre. Aber damit nicht genug. Nachdem die Pigmente jetzt dieses UV-Licht absorbiert haben, die blocken das also erst einmal ab, aber dann machen die noch was. Die senden dieses absorbierte Licht wieder aus. Man nennt es Fluoreszenz, dieses Phänomen. Und zwar als sichtbares Licht. Also unsichtbares UV-Licht wird als sichtbares Licht wieder ausgesandt. Und durch diese ganz geschickte Umwandlung von UV in sichtbares Licht steht den Polypen jetzt auch in noch größeren Tiefen, wo es normalerweise ja zu dunkel wäre, genügend Licht für ihre Algenzucht zur Verfügung. Also wir haben vorher gehört, Nach oben kann der Lebensraum ganz maximal erweitert werden, aber auch in die Tiefe rein, wo es eigentlich schon kaum sichtbares Licht gibt, aber das UV-Licht ist da unten noch da und das wird jetzt da wieder genutzt und umgewandelt in sichtbares Licht. Das ist so ähnlich wie hier. Wir haben ein Schild, das befindet sich im Schatten. Warum leuchtet das eigentlich so hell? Ja, ganz einfach deswegen, da sind fluoreszierende Farbstoffe eingebaut in das Schild und im Schatten ist UV-Licht. Das sehen wir zwar nicht mit unseren Augen, aber das ist da. Und das wird da absorbiert und dann wird ein Teil von diesem UV-Licht umgewandelt in sichtbares Licht. Und deswegen leuchtet das so im Schatten. Auf die Art und Weise ist es eben diesen riffbildenden Korallen möglich, bis in einer Tiefe von ca. 50 Meter überleben zu können. Das ist schon ganz enorm. Die Polypen, die leuchten dann in diesem UV-Licht, aber nicht nur einfach, irgendwie nur einfarbig. Das sieht nicht langweilig aus, sondern die zeigen ein ganz buntes Farbspektrum. Und dadurch, weil so ein buntes Farbspektrum entsteht, entsteht sozusagen der richtige Lichtmix für die Photosynthese der Algen. Die brauchen nämlich ein bestimmtes Lichtspektrum. Und durch die unterschiedlichen Farben wird das sozusagen richtig hingemischt. Das Leuchten der Korallen erfüllt aber nicht nur einen praktischen Zweck, sondern, wir werden es gleich sehen, das ist ästhetisch sehr ansprechend. Und besonders gut kann man diese fantastischen fluoreszierenden Effekte bei Nacht sehen. Wenn man jetzt ausgerüstet mit so einer UV-Lampe nachts eben einen Tauchgang unternimmt. Und da stellt sich natürlich wieder die Frage nach dem komplexen Bauplan, der solche Leuchteffekte verursacht. Ja, wie kann sowas durch einen zufälligen Prozess entstanden sein? Auf was ist das zurückzuführen? Ja, natürlich kann man sagen, auf das Erbgut der Korallen. Da ist ja die ganze Information eingespeichert, wie diese Gebilde ausschauen sollen. Also das spiegelt sich in dem Erbgut wieder. Und da überraschen uns jetzt die Korallen mit einem Genom, also Genom ist ein anderes Wort für Erbgut, die Gesamtheit des Erbguts, das ähnlich groß wie bei Menschen ist. Also die haben ein Erbgut, diese sogenannten primitiven Tiere, das ist ähnlich groß wie unser eigenes Erbgut. Und da gibt es eine spezielle Koralle, die Koralle Agropora digitifera, die hat mit ca. 24.000 Genen sogar mehr Gene als der Mensch. Wir werden das ja gleich nochmal in einer Grafik sehen. Aber kurz nochmal zu dieser Koralle, die mehr Gene als der Mensch hat, so sieht die aus. Ganz unscheinbar sieht die aus, ja. Würde man nicht glauben, dass man die von der Genetik her irgendwie überhaupt mit Menschen vergleichen könnte. Die Größe dieses Erbguts, die steht im völligen Widerspruch zu diesem angeblichen, niedrigen, evolutionistischen Entwicklungsstand der Korallen im Vergleich zum Menschen. Ich möchte es hier nochmal demonstrieren. Das ist dieser evolutionistische Stammbaum, von dem behauptet wird, dass es tatsächlich so sich abgespielt hätte, das Entwicklung des Lebens. Also da unten irgendwo der erste Einzeller, die Urzelle. Und dann da oben hier wäre der Mensch mit ca. 20.000 Genen. Wir haben ca. 20.000 Gene. Und da unten, ziemlich am Anfang an diesem Baum, also eigentlich primitiv in den Augen der Evolutionisten, bis zu ca. 24.000 Gene. Passt also überhaupt nicht zur Evolutionstheorie natürlich an der Stelle. Im biblischen Weltbild aber, da ergibt sich da überhaupt kein Widerspruch. Warum? Weil der Schöpfer eben die Tierarten einfach nach den einzelnen Grundtypen getrennt erschaffen hat. Getrennt eben auch vom Menschen. Der Schöpfer war überhaupt nicht gezwungen, eine bestimmte Entwicklungsreihenfolge einzuhalten, sondern er konnte einfach die Tierarten wunschgemäß komplex und ästhetisch ansprechend gestalten, so wie er das wollte. Betrachten wir mal speziell die Gene des Nervensystems. Dann zeigt sich, dass rund 12% der Gene, die die Entwicklung des Nervensystems von Korallen kontrollieren, sich auch beim Menschen finden. Bei Würmern aber, da fand man gar keine übereinstimmenden Gene. Und das, obwohl die Würmer nach dem evolutionistischen Stammbaum den Korallen viel näher stehen sollten. Ich habe das hier nochmal veranschaulicht. Wir haben also hier den Unterschied zwischen den Korallen und dem Menschen. 12% in den Genen, was die Gene angeht, die die Entwicklung des Nervensystems steuern. Aber hier zwischen den Würmern und den Korallen, die eigentlich ganz unmittelbar benachbart sind, überhaupt keine Übereinstimmung. Also auch wieder ein gewaltiges Problem für die Vertreter der Evolutionstheorie. Die Korallen, die besitzen auch Gene, um sensorische Systeme auszubilden, also mit anderen Worten Sinnesorgane, um die Temperatur und den Säuregehalt erfüllen zu können. Die können also fühlen, wie die Temperatur ist, ziemlich genau, und auch, wie der Säuregehalt ist. Und das Interessante ist, dieselben Gene, die finden sich auch bei uns, beim Menschen. Außerdem weisen die Korallen ein ähnlich komplexes Immunsystem wie der Mensch auf, das sie ganz robust und widerstandsfähig gegen viele Krankheiten macht. Das ist ja völlig überraschend. Wer sich schon mal damit befasst hat, mit dem Immunsystem von Menschen, weiß, wie unglaublich komplex das Immunsystem von Menschen ist. Was da für verschiedene Systeme am Wirken sind. Und jetzt soll diese Koralle genauso im Prinzip robust und widerstandsfähig sein wie wir, weil es ein ähnlich komplexes System in sich hat. Hier ist der Professor Miller, ein evolutionistischer Biologe, und er bringt da sein Erstaunen zum Ausdruck. Er sagt, wir waren erstaunt darüber, wie viele der Gene bei Menschen, die für die angeborene Immunreaktion verantwortlich sind, sich auch bei Korallen wiederfinden und wie ähnlich sie sind. Klar, für den Vertreter der Evolutionstheorie ein Riesenerstaunen, weil das ja gar nicht passt zu diesen angeblich so primitiven Tieren. Im biblischen Weltbild können die Ähnlichkeiten oder Gemeinsamkeiten zwischen Mensch und Korallen aber einfach durch einen gemeinsamen Konstrukteur erklärt werden, der eben die Lebewesen so erschaffen hat, dass sie den physikalisch-chemischen Rahmenbedingungen optimal angepasst waren. Also ich möchte mal Folgendes zeigen. Hier ist ein Pinguin, ein Delfin, ein Fischsaurier und ein Haifisch gezeigt. Also Tierart Vogel, Säugetier, Reptil und Fisch. Diese Tiere gehören natürlich zu ganz verschiedenen Tierarten und die haben aber alle dieselbe, kann man sagen, torpedoförmige Körperform. Jetzt gehen die Vertreter der Evolutionstheorie auch in den Schulbüchern her und sagen, naja, diese Körperformen sind durch Evolution entstanden, ganz offensichtlich. Ja. Aber die bibelgläubigen Wissenschaftler sagen, naja, aber es gibt eine andere Erklärung. Die Körperformen sind einfach deswegen so ähnlich, weil nämlich für alle sich im Wasser fortbewegenden Körper dieselben physikalischen Grundgesetze gelten und deswegen der Schöpfer selbstverständlich diese Grundgesetze, die er natürlich vorher auch geschaffen hat, berücksichtigt hat. Mit anderen Worten, eine andere Form hätte gar keinen Sinn gemacht. Also das ist gar kein Argument für die Evolutionstheorie, es ist eigentlich aber auch kein Argument für die Bibel. Es ist im Prinzip, je nach Brille, die ich aufhabe, ein Argument für das eine oder andere. Aber sie hinzustellen und sagen, das sei ein Beweis für die Evolutionstheorie, ist einfach nicht richtig. Ich fasse nochmal zusammen. Die Komplexität und Schönheit der Korallen und ihre genetische Verwandtschaft zum Menschen ist in der Tat ein Rätsel für die Evolutionstheorie. Aber vollkommen vereinbar mit einem Schöpfer, wie er uns in der Bibel berichtet wird. Ich möchte zum nächsten Punkt übergehen, zur Anpassungsfähigkeit der Korallen. Das ist ja auch ein ganz interessanter Punkt. Diese Steinkorallen verdanken ihre Überlebensfähigkeit ja vor allem diesen kleinen Algen, von denen wir schon gehört haben, die sie züchten. Und viele Korallenarten sind in der Lage, ganz unterschiedliche Algenarten aufzunehmen. Dieses Aufnehmen von unterschiedlichen Algenarten ist ganz wichtig, damit die Korallen eben die sogenannte Korallenbleiche überstehen können. Was passiert da? Bei diesem Vorgang werfen die Polypen sozusagen die Algen hinaus, die keine höheren Wassertemperaturen vertragen. Also wenn es zu warm wird, dann gibt es manche Algen, die vertragen das nicht mehr, die funktionieren dann nicht mehr richtig. Was machen die Polypen? Die werfen die raus, um Platz zu machen für andere, besser angepasste Algenarten. Die warten, bis da die richtigen sozusagen kommen. Das sieht dann so aus wie hier. Die linke Korallenkolonie, die zeigt jetzt diese Korallenbleiche. Die Polypen haben jetzt diese Algen aufgrund der erhöhten Meerestemperaturen, die kommen immer wieder vor aufgrund der Veränderungen der Meeresströmungen, hinausgeworfen. Das ist ein ganz normaler Prozess, dass die Meeresströmungen oft im Verlauf von Jahrzehnten oder Jahrhunderten haben wir da gewisse Zyklen in den Meeren, dass sich die ändern. Und wenn das Wasser natürlich da plötzlich kälter oder wärmer wird, dann hat es einen Einfluss hier auf die Korallen. Die Forschungen haben gezeigt, dass die Korallen ganz geschickt sind, sich an diese unterschiedlichen Algenarten anzupassen. Die schreiben nämlich selber, innerhalb allerdings vorprogrammierter Grenzen, ihren genetischen Bauplan um. Die können das, so wie eine Art Computerprogramm, das sich selber umschreibt. Innerhalb bestimmter Grenzen, ja, das Programm hat sozusagen eine begrenzte Intelligenz, wenn ich das so sagen darf, das ist denen mitgegeben, eine gewisse Anpassungsfähigkeit, aber eben nicht mehr, um die Algen möglichst optimal beherbergen zu können. Noch ein Mechanismus, den man beobachtet hat, ist der, dass sich die Polypen in Korallenkolonien gegenseitig helfen. Ich habe schon gesagt, die bilden so ein Netzwerk. Besser an diese veränderlichen Umweltbedingungen angepasste Polypen geben Nährstoffe ins Wasser sogar ab, die von den schlechter angepassten Polypen wieder aufgenommen werden. Und auf diese Weise kann die ganze Kolonie leichter überleben. Oder es geht direkt über dieses Konchym. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wie anpassungsfähig die Korallen jetzt tatsächlich sind, hat man zum Beispiel auf den Seychellen beobachtet. Da gab es 1998 eine durch warme Meeresströmungen, die wie gesagt immer wieder vorkommen, ausgelöste Korallenbleiche. Da ging 90% des Riffs erst einmal scheinbar zugrunde. Also da gingen dann entsprechende Nachrichten um die Welt, Klimawandel und so weiter, was man alles befürchtet hat. Aber 2014 hat sich schon die Hälfte der betroffenen Korallenriffe wieder vollständig erholt und die Erholung geht weiter, wie man beobachtet hat. Also die sind ganz schön anpassungsfähig. Auch die mittelalterliche Warmzeit haben die Korallen überlebt. Wenn das nicht so wäre, dann gäbe es heute überhaupt keine Korallenriffe mehr. Aus biblischer Sicht ist es nämlich so, dass Gott die Korallen mit einer großen Anpassungsfähigkeit erschaffen hat, weil er eben von vornherein schon wusste, welchen Umwelt- und Lebensbedingungen die Korallen ausgesetzt sein würden. Also hier ist der rekonstruierte globale Temperaturverlauf seit Christi Geburt, den ich in dem Vortrag Droht uns ein Klimakollaps gezeigt habe. Und auch wenn es immer wieder bestritten wird, allerdings auch in letzter Zeit eben vom Weltklimarat immer mehr zugegeben, gab es tatsächlich eine mittelalterliche Warmzeit und mit ähnlich hohen Temperaturen wie heute. Ich fasse nochmal zusammen. Die Korallen, die sind sehr anpassungsfähig. Die haben im Verlauf der Erdgeschichte mindestens schon einmal eine globale Warmphase überlebt. Und die Anpassungsfähigkeit, die liegt natürlich in ihrem genetischen Bauplan begründet. Die Evolutionstheorie hat jetzt wieder das Problem, dass sie das Zustandekommen dieses Bauplans ohne einen intelligenten Urheber und allein aufgrund natürlicher Prozesse erklären muss. Ja, jetzt gibt's eine kurze Pause und nach der Pause, also 10 Minuten circa, geht's weiter. Ja, jetzt möchte ich gerne mit dem zweiten Teil fortfahren. Jetzt der Punkt, den ich ja schon in der Einleitung erwähnt habe, der Korallenriffe und ihrer Entstehung. Also wie sind die Korallenriffe jetzt entstanden? Die Vertreter der Evolutionstheorie, die behaupten eben, dass die Korallenriffe Zehntausende oder bis Millionen Jahre benötigen würden, um heranzuwachsen. Also die sagen, die wachsen ganz, ganz langsam. Und das wäre natürlich im direkten Widerspruch zum biblischen Zeitrahmen. Weil wenn man die Bibel einfach anschaut und sagt, okay, ich gucke mir mal an, was zum Beispiel in den Evangelien drin steht, da sind die Stammbäume drin, und ich rechne das mal zurück, da komme ich so auf ungefähr 6000 Jahre. Ich komme unmöglich auf Jahrmillionen. Deswegen ist die Frage schon wichtig. Die Frage ist also jetzt wirklich, ist diese Behauptung der Vertreter der Evolutionstheorie richtig, die hier aufgestellt wird? Wir beschränken uns jetzt im Folgenden auf die weitaus häufigsten Riffe, die sogenannten tropischen Korallenriffe. Die sind ungefähr so 30 Grad nördlich und südlich des Äquators zu finden, bei Wassertemperaturen ganz angenehm zwischen ungefähr 20 und 32 Grad und in Wassertiefen eben bis zu typisch 50 Metern. Es gibt noch ganz seltene und kaum erforschte Kaltwasserriffe. Die kommen bei Wassertemperaturen von ungefähr 4 Grad Celsius vor und in Wassertiefen bis zu 2 Kilometer. Aber die lasse ich jetzt mal hier außer Acht. Da weiß man einfach noch viel zu wenig. Da wird es sich auch gar nicht lohnen, einen Vortrag darüber zu machen. Und wie gesagt, die sind auch ganz selten. Also das ist erst einmal hier gar nicht so von Interesse. So sind die verteilt. Also man weiß also weltweit schon, wo diese Korallenriffe sind. Sieht eben gar ganz schön, dass die hier um den Äquator, um 0 Grad eben herum verteilt sind. Die Entstehung dieser tropischen Korallenriffe, das war eines der großen Rätsel des letzten und vorletzten Jahrhunderts. Man musste ja irgendwie diese typischen Ring- oder bogenförmigen Formen der Korallenriffe erklären. Was ist damit gemeint? Ich möchte es mal hier demonstrieren. Wir haben hier zum Beispiel ein Barriereriff, also das Great Barrier Reef vor der Nordostküste Australiens. Das ist wie eine Barriere vor dem Festland. Das Festland ist hier links unten. Und wie eine Barriere davor liegt also dieses Riff. Deswegen nennt man das Barriereriff. Eine andere Form, die oft vorkommt, ist hier ein sogenanntes besäumendes Riff. Also das besäumt das Ufer eben hier von Inseln, vor allen Dingen hier eben auf den Fidschi-Inseln. Und noch eine Form, wie man sie auch kennt, ist hier die Form von einem Atoll. Das ist also etwas, wo in der Mitte sozusagen was fehlt. Und dann sind die Korallen praktisch an den Rändern, sowohl innen, aber auch vor allen Dingen außen. Der erste, der eine Theorie zur Entstehung der Korallenriffe aufgestellt hat, das war der deutsch-russische Naturforscher Johann Eschscholz. Der hat seine Theorie 1821 bekannt gegeben. Das ist also schon ganz schön lange her. Nach ihm wuchsen die Korallen also auf bereits existierenden Plattformen. Irgendwie gab es da schon so Plattformen, sagt er, und da haben die angefangen zu wachsen und haben auf die Zufuhr von Sauerstoff und Nahrung reagiert, sodass sie auf der meereszugewandten Seite schneller wuchsen. Also dort, wo mehr Versorgung war sozusagen, mit Sauerstoff und Nahrung, da sind die schneller gewachsen. Und so sollen sich dann eben diese ringförmigen Strukturen als Bollwerk ausgebildet haben. Ein weiterer, der eine Theorie dazu aufgestellt hat, eine weitere Theorie kommt von dem Geologen Charles Lyell. In den Jahren 1830 bis 1833 hat er die aufgestellt. Wichtig ist jetzt hier, dass der Lyell ein Freund von Charles Darwin war. Und der hatte einen starken Einfluss auf ihn, wie wir wissen. Nach Lyell wuchsen die Korallen auf Vulkankegeln, die sich durch geologische Prozesse, meinte der Lyell, langsam aus dem Ozean erhoben, dann aber irgendwie stoppten. Und die Korallen sollen sich dann an diesem Krater in ringförmigen Strukturen angelagert haben. Das war seine Theorie dazu. Noch eine dritte Theorie, nämlich die von Charles Darwin. Seine Theorie hat er im Jahr 1842 aufgestellt. Und das ist jetzt ganz wichtig, diese Theorie, die wurde damals sehr schnell zur anerkannten Standardtheorie. Man kann sich das gar nicht so recht erklären, wieso ausgerechnet seine Idee so berühmt wurde. Ich möchte es mal erläutern. Nach Darwin wuchsen die Korallen jetzt nicht auf Vulkankegeln, die sich aus dem Wasser erhoben, sondern die langsam wieder im Meer versanken. Das heißt, die Theorie ist einfach eine Abwandlung der Idee von Charles Lyell. Also eigentlich gar nichts Großes Neues. Aber das hat irgendwie den Leuten imponiert damals. Diese Theorie hat seinen Ruf, kann man wirklich historisch sehen, als Naturforscher begründet. Und hat wirklich den Grundstein dafür gelegt, dass sein 17 Jahre später erschienenes Werk über den Ursprung der Arten so einen Erfolg hatte, dieses Origin of Species. Also mit anderen Worten, wenn er das nicht gehabt hätte, diesen Erfolg, wer weiß, was da mit seinem Evolutionsbuch passiert wäre, ob das überhaupt irgendjemand interessiert hätte. Das Internet und sogar die Lehrbücher sind aber heute eben noch voll von den Darstellungen dieser Theorie, ja, weil man eben auch weiß, das war der richtige Startpunkt eigentlich der wissenschaftlichen Karriere von Charles Darwin, so meint man. Also hier nochmal veranschaulicht, was man im Internet immer so schön plakativ überall findet, sogar in Lehrbüchern noch. Also hier ein besäumendes Riff rund um den Vulkankegel. Dann versinkt der so im Meer, dann bleibt eben das Riff da übrig, mehr oder weniger. Und am Schluss haben wir ein Atoll. Das klingt hier, oder sieht ganz vernünftig aus. Die Frage ist, ob das so stimmt. Das ist ja immer so mit der historischen Wissenschaft. Wir sind ja nicht dabei gewesen. Keiner von uns kann in eine Zeitmaschine einsteigen und sagen, ach, so war es, gell? Dann kann man genau abfilmen. Wenn Sie historische Wissenschaft betreiben, dann müssen Sie Annahmen machen und keiner weiß eigentlich so recht, wie es war. Und jeder behauptet zu wissen, wie es gewesen ist. Also das ist ein Riesenproblem bei den historischen Wissenschaften, anders als in den experimentellen, wo ich zu Hause bin. Da probiert man die Dinge halt im Labor aus und dann schaut man, ob es wirklich so ist. Da brauche ich keine Zeitmaschine, sondern das probiere ich dort aus. Also ist die Theorie von Charles Darwin wirklich zu Recht heute noch die Standardtheorie für die Bildung tropischer Korallenriffe? Ist es wirklich zu Recht so? Und da werden erste Zweifel ja schon wach, wenn man bedenkt, ja, dass viele Korallenriffe ja gar nicht auf Vulkankegeln gefunden werden. Die passen ja gar nicht zur Theorie. Wie sind denn die entstanden? Das kann der Darwin ja überhaupt nicht erklären. Und dann kommt noch was ganz was Wichtiges dazu. Die Forschungen in den letzten Jahrzehnten, das hat also jetzt wirklich so lange gedauert, dass man erst in den letzten Jahrzehnten da einen Durchblick gekriegt hat, die haben die Theorie von Charles Darwin nun vollends in Frage gestellt. Weil die nämlich ergeben, dass die Korallenriffe für ihre Entstehung überhaupt keine sich hebenden oder senkenden Vulkankegel benötigen, sondern es reicht einfach ein steigender Meeresspiegel aus. Die Korallen bilden die beobachteten Riffstrukturen allein aufgrund natürlicher Wachstumsprozesse aus, und zwar ganz ähnlich wie schon von diesem Johann Eschscholz vermutet. Der hatte schon also einen ganz guten Riecher sozusagen, wie das wirklich sich abgespielt hat. Entscheidend für den Wachstumsprozess des Riffs ist nämlich die Versorgung dieser Polypen mit Kohlendioxid und Licht. Das Kohlendioxid, das enthält ja das Element Kohlenstoff, ist notwendig für die Kalkabsonderung, wo eben dieser Kalk dann entsteht. Das Licht sorgt dafür, dass die symbiotisch in den Polypen lebenden Algen effektiv arbeiten. Und noch ein wichtiger Faktor bei der ganzen Sache ist der Anteil von dem UV-Licht, von dem wir auch schon gehört haben. Der darf ja nicht zu groß sein, weil sonst das Wachstum ja wieder gebremst würde. Diese Dinge hat man zum einen beobachtet. Die Japaner haben das, wenn wir das gleich sehen in der japanischen Veröffentlichung, ganz gut gemacht. Die haben nämlich auch so Riffe direkt vor der Haustür. Und die können das direkt untersuchen und haben dann basierend auf dem, was sie beobachtet haben, ein vernünftiges Computermodell aufgebaut. Und diese Simulationen zeigen uns jetzt, dass sich bei steigendem Meeresspiegel zunächst eine Riffplattform bildet. Ich möchte die mal hier veranschaulichen. Also hier rechts unten habe ich die, wenn es interessiert, diese Veröffentlichung angegeben. Hier die Wassertiefe. Und nach 1000 Jahren in diesem Modell bildet sich bereits so ein Riff aus. Also das ist praktisch ein, ja, so eine Plattform, die wir hier sehen, wo die zwei Pfeile mehr oder weniger die Begrenzung da andeuten. Und dann geht es dann in die Tiefe. Und nach 2000 Jahren sieht die Sache dann schon so aus. Es wird immer breiter. Also es geht relativ schnell mit dem Wachstum. Weil jetzt die Korallen auf der ufernahen Seite ja knapp unter der Wasseroberfläche wachsen, bekommen die zu viel UV-Licht ab. Das heißt, das Wachstum wird abgeschwächt. Die Abschwächung des Wachstums wird außerdem noch verstärkt durch die relativ schlechte Kohlendioxidversorgung in dem flachen Wasser. Also wo flaches Wasser ist, ja, da ist das Kohlendioxid schnell aufgebraucht, wenn kein frisches nachkommt. Als Folge bilden sich also dann ein oder mehrere solche Vertiefungen in dem Riff aus, die zu diesen typischen Formen führen, wie man sie bei den Riffen beobachtet. Das ist genau das, was aus diesen Computersimulationen rauskommt. Ich habe es hier nochmal gezeigt. Nach 3000 Jahren haben wir also hier diese Vertiefung da drin. Und ich möchte Ihnen gleich das am Beispiel noch demonstrieren. Also die Simulationen ergeben tatsächlich das, was man erwartet. Wir haben hier nochmal dieses Great Barrier Reef vor der Nordostküste Australiens. Und man kann jetzt ganz gut die zwei nebeneinander verlaufenden Hauptlinien erkennen, entlang denen eben die Korallen gewachsen sind. Dort sind die Korallen eben nur knapp unter der Wasseroberfläche und daher sieht man die so gut. Und dazwischen hat sich sozusagen so ein Graben, also so eine Vertiefung ausgebildet. Das ist genau das, was man eben aus diesen Simulationen auch erwartet. Also bemerkenswert ist jetzt hier, dass die Riffe nach diesen Forschungen in einigen Jahrtausenden entstehen und nicht in Zehntausenden oder Millionen von Jahren, wie behauptet wird. Und das ist natürlich in völliger Übereinstimmung mit dem biblischen Modell. Im biblischen Modell entstanden die heutigen Korallenriffe im Wesentlichen, nicht alle, aber der Großteil, mit Beginn der Schmelzphase der Eiszeit, wo nämlich der Meeresspiegel in der Schmelzphase wieder begann anzusteigen. Wenn das Eis schmilzt, ja, dann steigt der Meeresspiegel. Das hier nochmal veranschaulicht im biblischen Modell. Wir haben also die Welt vor der Sintflut, ungefähr 1650 Jahre, dann haben wir die Sintflut-Katastrophe, global ein Jahr. Dann haben wir die Eiszeit, da gibt es verschiedene Computersimulationen dazu, die die kreationistischen Wissenschaftler gemacht haben. Also der beste Wert sind ungefähr 700 Jahre, wie lange die gedauert hat. Und dann gab es eine Schmelzphase, wo es dann überging letztlich in unsere Welt heute, die dann jetzt schon ungefähr 3650 Jahre so Bestand hat, wie wir sie vorfinden. Dieses ganze Modell, vor allen Dingen mit der Eiszeit, diskutiere ich in dem Vortrag das Verschwinden der Wollhaar-Mammuts. In dem Vortrag gehe ich auch noch ein, eben auf die Wollhaar-Mammuts, warum sind die verschwunden, was ist da passiert und vor allen Dingen, wie entstand überhaupt eine Eiszeit, was sagen die Vertreter der Evolutionstheorie, was können wir vom biblischen Modell her hier sagen. Man kann sich vorstellen, dass die Vertreter der Evolutionstheorie Gegenargumente vorbringen. Und ein Gegenargument gegen das biblische Modell ist zum Beispiel das Eniwetok-Atoll. Das ist ein riesiges Korallenriff im Pazifischen Ozean und das hat einen Umfang von 80 Kilometer und wächst auf einem vulkanischen Tiefseeberg, der 1400 Meter unter der Wasseroberfläche liegt. Also das ist ganz enorm, 1400 Meter drunter. So sieht das Ding aus der Luft aus. Es wird jetzt behauptet, dass es Millionen Jahre gedauert habe, bis das Riff auf eine Dicke von 1400 Metern angewachsen sei. Und tatsächlich scheint es so zu sein, wenn man da jetzt Bohrungen reinmacht in dieses Riff bis zu dem vulkanischen Tiefseeberg runter, dann bestätigt es, da findet man tatsächlich Überreste von Korallen da drin. Aber, das ist das große Aber, die Bohrungen zeigten auch, dass dieser Kalkstein, den man da zutage gefördert hat, dass der gar nicht hart war, wie das im Fall von Korallenriffen ja der Fall ist, sondern das ist weich und gipsartig, dieses Material, was man da hochgeholt hat. Und das spricht gegen ein an Ort und Stelle gewachsenes Korallenriff, sondern als Ursprung kommen eigentlich vielmehr Mikroorganismen in Frage, deren Skelette diesen Großteil des 1400 Meter hohen Kalksteinbergs erzeugen. Ich habe das mal in der Grafik hier veranschaulicht. Wir haben hier diesen vulkanischen Tiefseeberg und diese Mikroorganismen, die leben jetzt da in der Tiefe, wo dieser unterseeische Vulkan liegt und wo das Wasser aufgewärmt wird. Das warme Wasser steigt dann natürlich auf und erzeugt dadurch einen Sog, der das kalte, nährstoffreiche Tiefenwasser herantransportiert. Wir müssen wissen, dass es weiter unten immer sehr nährstoffreich ist. Heute schon unter normalen Bedingungen. Das hat den Mikroorganismen dann ermöglicht, wirklich explosionsartig zu wachsen. Man weiß, dass das passieren kann. Das sind alles Exponentialgesetze. Und zusätzlich sind dann auch noch bestimmte Tiefseekorallen gewachsen, die also diese Beimischung von den Korallenkalk in den Bohrkern erklärt. Jetzt ist es so, wenn wir jetzt im rein evolutionistischen Bild bleiben, kann man das vielleicht noch abwehren, diese Theorie. Aber das explosionsartige Wachstum, das wird besonders stark nach der Sintflut erwartet. Warum? Die Meere waren voll von organischem Material und Nährstoffen. Ideale Bedingungen für die Algen. In einem anderen Vortrag über die Sintflut erläutere ich auch noch, dass die Meere deutlich erhöhte Temperaturen hatten, mindestens 10 bis 15 Grad höher als heute. Ungeheures Wachstum sozusagen. Und als dann dieser Kalksteinhügel dann eben so weit gewachsen war, dass er knapp unter der Wasseroberfläche lag, da haben dann die tropischen Korallen eben dann Fuß gefasst und haben dem Hügel dann sozusagen die Krone aufgesetzt. Es gibt noch ein oft vorgebrachtes Gegenmodell gegen das biblische Modell und das sind die dicken, ausgedehnten, sogenannten antiken Korallenriffe. Auch hier wird behauptet, dass diese Riffe in langen evolutionistischen Zeiträumen an Ort und Stelle gewachsen seien. Hier ist so ein Beispiel. Diese Formation namens El Capitan, das findet man in den Guadalupe Mountains in Texas in den USA, die ist vom Tal aus gemessen ca. 600 Meter hoch. Ja, das ist schon enorm. Das wäre natürlich ein enormes Korallenriff, ganz dick, das da bei den heutigen Wachstumsgeschwindigkeiten nicht so ohne weiteres in ein paar tausend Jahren hätte wachsen können. Aber die Frage ist natürlich, sind diese Gesteinsformationen jetzt wirklich wieder Korallenriffe, die da an Ort und Stelle gewachsen sind? Was ist das eigentlich? Und eine nähere Betrachtung spricht hier auch wieder dagegen. Viele dieser antiken Korallenriffe bestehen nämlich größtenteils aus Kalkschlamm, in dem diese Bruchstücke von den Korallenskeletten rumschwimmen. Das heißt, es handelt sich so ganz ähnlich wie im Fall des Eniwetok-Atolls überhaupt nicht um ein festes organisches Gefüge, wie man es für Korallenriffe erwartet. Und das sage jetzt nicht nur ich, sondern das wissen die Vertreter der Evolutionstheorie. Hier ein Zitat aus einer Veröffentlichung. Eine nähere Betrachtung vieler dieser antiken Karbonatriffe enthüllt, dass sie überwiegend aus Kalkschlamm bestehen, wobei größere Bruchstücke von Korallenskeletten im Tonstein schwimmen. Stichhaltige Beweise für ein festes organisches Gefüge gibt es bei den meisten antiken Karbonathügeln nicht. In dieser Hinsicht sind sie bemerkenswert unterschiedlich zu modernen Korallenriffen. Noch was, was nicht zu den an Ort und Stelle gewachsenen Korallenriffen passt, ist die Tatsache, dass die Skelettbruchstücke, die man da findet, die werden in der Regel zusammen mit Muscheln und anderen Tieren da in dem Sedimentgestein gefunden. Und manche Bruchstücke stehen sogar auf dem Kopf. Also ich habe das hier mal gezeigt, auf dem Kopf stehende oder mehrere auf dem Kopf stehende fossilierte Korallen. Die Indizien deuten eben nicht auf einen langsamen Ablagerungsprozess hin, sondern auf einen katastrophischen Prozess, wo die Korallen von ihrem Ursprungsort entfernt und an anderer Stelle begraben wurden. Und das passt natürlich im biblischen Modell genau zur Sintflutkatastrophe, wo wir solche Kräfte erwarten. In dem Vortrag Nach uns die Sintflut gehe ich also auf diese geologischen Indizien, auch auf die Indizien, was die Fossilien angeht, weiter ein. Ich fasse nochmal den Punkt zusammen. Die heutigen tropischen Korallenriffe brauchten für ihre Entstehung keine Jahrmillionen, wie von Darwin vermutet, sondern die entstanden, wie wir gesehen haben, in wenigen Jahrtausenden, das ist ohne weiteres möglich, seit der globalen Sintflutkatastrophe. Und die in Kalkschlamm begrabenen und fossilierten Überreste von Korallenskeletten, die belegen uns, dass es auch in der Welt vor der Sintflut bereits Korallen gab. Ja, das können wir auch daraus ablesen. Ich komme jetzt zum nächsten Punkt, der heißt ein Eingeständnis. Man kann sagen, nach mehr als 170 Jahren ist Charles Darwins Theorie zur Entstehung der Korallenriffe im Lauf von Jahrmillionen immer noch weit verbreitet. Aber die aktuellen Modelle führen eben die Entstehung dieser Riffe auf die physikalischen Prozesse bei steigendem Meeresspiegel zurück und das in nur wenigen Jahrtausenden. Auch Charles Darwins Evolutionstheorie gilt immer noch als die weithin unangefochtene Theorie zur Entstehung der Arten und wird auch in den Schulen und Universitäten und so weiter noch gelehrt. Aber ähnlich wie seine Korallenrifftheorie kann seine vor über 150 Jahren aufgestellte Evolutionstheorie viele Befunde der modernen Wissenschaft eben nicht mehr erklären oder steht sogar im direkten Widerspruch dazu. Und das bedeutet, und das haben jetzt auch viele evolutionistische Wissenschaftler erkannt, dass eine Krise des naturalistischen Modells hier vorliegt. Wir stecken, oder eigentlich nicht wir, nicht derjenige, der an die Bibel glaubt, steckt hier in der Krise, sondern der Vertreter der Evolutionstheorie steckt in einer Krise, weil er nämlich plötzlich kein naturalistisches Modell mehr hat, das ihm die Befunde erklärt. Ein Beispiel, das ich immer wieder in den Vorträgen bringe, ist ein Buch, wo sich 16 sehr prominente Vertreter der Evolutionstheorie getroffen haben, in Altenberg in Österreich. Und hier zwei Zitate aus dem Buch. Es konnte praktisch noch nie gezeigt werden, dass natürliche Selektion etwas mit Evolution zu tun hat. Also man steht ratlos da und sagt, wir können eigentlich überhaupt nicht beweisen, dass natürliche Selektion, die wir überall den Leuten sozusagen verkaufen als die Erklärung für diese Entwicklung der Arten, dass die überhaupt was mit Evolution zu tun hat. Das wird wahrscheinlich der eine oder andere so noch nicht gehört haben. Oder die Altenberg 16 erkennen an, dass die Evolutionstheorie ungeeignet ist, den Ursprung unserer gegenwärtigen Existenz zu erklären. Wenn sie ungeeignet ist, unsere gegenwärtige Existenz zu erklären, ja, wozu ist sie dann gut? Der Professor Nobel, ein evolutionistischer Biologe, sagt, alle zentralen Annahmen der modernen Synthese, oft auch als Neodarwinismus bezeichnet, wurden widerlegt. Also man hat eine mathematische Theorie aufgestellt. Muss man auch, sonst ist die Evolutionstheorie keine Theorie. Keine Theorie ist eine wirkliche Theorie, wo nicht eine Mathematik dahinter steht. Also mussten auch hier die Vertreter der Evolutionstheorie eine mathematische Theorie aufstellen und die ist mittlerweile komplett widerlegt. Die ganzen Annahmen stimmen nicht und das ganze Ding ist eigentlich wie ein Kartenhaus in sich zusammengebrochen. Das weiß man nur nicht, aber die wenigsten wissen das. Die evolutionistischen Wissenschaftler fangen jetzt an, nach einer Alternative zu Charles Darwins Evolutionstheorie zu suchen. Und das ist jetzt ganz interessant, wenn man das verfolgt. Sie geben sogar zu, dass der Kreationismus, das heißt die biblische Schöpfung in 6 Tagen vor rund 6000 Jahren, dass das eine Alternative wäre. Aber sie lehnen das aus weltanschaulichen Gründen als unwissenschaftlich ab. Hier ein Zitat von dieser Homepage, The Third Way of Evolution. Da heißt es wie folgt, also wo die Vertreter der Evolutionstheorie sich wie folgt äußern. Die weitaus meisten Menschen glauben, dass es nur 2 Möglichkeiten gibt, die biologische Artenvielfalt zu erklären. Eine Möglichkeit ist der Kreationismus, der das Eingreifen eines göttlichen Schöpfers voraussetzt. Diese Möglichkeit ist offensichtlich unwissenschaftlich, weil sie eine willkürliche, übernatürliche Kraft in den Evolutionsprozess einbaut. So liest man auf dieser Seite. Also angeblich baut der Kreationismus, so wird hier behauptet, eine willkürliche, übernatürliche Kraft in den Evolutionsprozess ein. Aber diese Behauptung macht überhaupt keinen Sinn. Warum? Weil die in der Bibel beschriebene Erschaffung von Grundtypen oder Arten von Tieren sowie des Menschen, das geschah ohne einen Jahrmillionen- und Jahrmilliarden währenden Evolutionsprozess. Den finden Sie nirgendwo in der Bibel. Gott war mächtig genug, der Gott, der in der Bibel beschrieben war, war mächtig genug, alles in 6 Tagen zu erschaffen. Wie kann dann der Kreationismus diesen Prozess, der gar nicht im Schöpfungsakt vorgekommen ist, in die Schöpfung einbauen? Das ist ja unmöglich, das ist ja ein logischer Widerspruch. In Wahrheit geht es hier um ganz was anderes. Es geht nämlich darum, dass unterstellt wird, dass die Wissenschaft mit Materialismus gleichgesetzt werden müsse. Also mit anderen Worten, wer kein Materialist sei, der könne folglich auch kein Wissenschaftler sein. So wird behauptet. Mit dieser Tatsache muss sich jeder, der sozusagen die biblische Schöpfung glaubt und Wissenschaftler ist, aber auch jeder Christ im Prinzip auseinandersetzen. Man wirft Unwissenschaftlichkeit vor, wenn man nicht Materialist sei. Aber auch das macht überhaupt keinen Sinn. Und das kann auch ganz leicht widerlegt werden, das sage ich Ihnen jetzt gleich. Die Geschichte, die zeigt uns nämlich Folgendes, dass die Begründer der modernen Naturwissenschaften, also wie zum Beispiel Galileo, Kepler, Newton, was waren das? Ja, das waren Kreationisten. Das waren gar keine Materialisten. Wer würde also diesen Männern, die die Naturwissenschaften erfunden haben, abstreiten, Wissenschaftler gewesen zu sein? Ich habe einen eigenen Vortrag dazu, wo ich auf dieses Thema eingehe, auf den Ursprung der Naturwissenschaften und wo ich zeige, dass der christliche Glaube die Naturwissenschaften, die Entstehung der Naturwissenschaften ermöglicht hat und keine andere Religion und keine andere Weltanschauung das historisch gesehen zustande gebracht hat. Die Wissenschaft und der Glaube an einen Schöpfer, wie er uns in der Bibel beschrieben wird, die schließen sich überhaupt nicht aus. Sondern es ist eine ganz bewusste persönliche Entscheidung der materialistischen Wissenschaftler, dass sie sich gegen Gott entscheiden. Und das gibt auch gleich in einem Zitat einer ihrer prominenten Vertreter offen zu. Der Richard Levontin, ein evolutionistischer Genetiker, sagt, nicht, dass die Methoden und Institutionen der Wissenschaft uns auf irgendeine Weise zwingen würden, die materialistische Erklärung der Phänomene der Welt zu akzeptieren. Er sagt, die Wissenschaft zwingt uns nicht zum Materialismus. Und jetzt kommt's. Darüber hinaus ist dieser Materialismus absolut, denn wir können keinen göttlichen Fuß in der Tür zulassen. Jetzt verstehen wir, was er hier sagt. Der materialistische Wissenschaftler, der die Evolutionstheorie vertritt, macht eine Annahme ganz zu Beginn, bevor er überhaupt mit seiner Wissenschaft anfängt. Und die ist die, Gott existiert nicht, wir lassen keinen göttlichen Fuß zu. Gott darf gar nichts erklären in unserer Wissenschaft. Wir erklären alles ohne Gott. Und das ist vorangesetzt. Das heißt, der Materialismus ist zuerst und dann kommt die materialistische Wissenschaft und nicht andersrum. Noch was den Kreationisten unterstellt wird, ist, dass sie, das haben wir gelesen, dass sie angeblich eine willkürliche, übernatürliche Kraft einführen würden. Aber der in der Bibel beschriebene Gott, der ist keine willkürliche Kraft, sondern er ist eine Person, die sich ganz bewusst und gezielt in konkreten historischen Ereignissen bezeugt hat. Wieder ein Irrtum. Dazu gehört zum Beispiel die durch geologische Indizien belegte Sintflutkatastrophe oder die in den historischen Dokumenten belegte, Jahrtausende währende Geschichte des jüdischen Volks bis hin zu den Evangelien, wo die Wunder belegt sind, die Jesus Christus vollbracht hat, einschließlich seiner Auferstehung von den Toten. Da haben sich schon viele die Zähne ausgebissen, das alles zu widerlegen. Und so manch einer, der versucht hat, das zu widerlegen, ist dabei Christ geworden. Tatsache ist einfach, der biblisch-christliche Glaube ist kein blinder Glaube. Das war er auch nicht vor rund 2000 Jahren. Vor 2000 Jahren war es nämlich so, dass die ersten Jünger live miterlebt haben, was Jesus Christus gesagt hat und was er getan hat. Und genauso ist es heute, dass es kein blinder Glaube ist. Im Gegenteil. Wir sind heute, und zwar nicht zuletzt auch dank der Wissenschaft und der modernen Ergebnisse, die ich immer versuche in meinen Vorträgen zu zeigen, wir sind mehr denn je in der Lage zu überprüfen, ob die Bibel recht hat oder nicht. Also keine Generation vor uns hat so viel Wissen gehabt wie wir und konnte so deutlich sehen, ob Gott existiert oder nicht. Im Grunde hat niemand eine Entschuldigung. Es ist vielmehr letztlich eine persönliche Entscheidung eines jeden einzelnen Menschen. Das führt mich zum letzten Punkt, Ihre Entscheidung oder wie Sie das persönlich bewerten. Das eigentliche Problem vieler Menschen ist gar nicht, dass sie zu wenig wissen, sondern das eigentliche Problem der meisten Menschen ist, dass sie nicht wollen. Was wollen sie nicht? Sie wollen ihr eigenbestimmtes, egoistisches Leben nicht aufgeben. Aber genau das müssen sie tun, um gerettet zu werden. Das kann ich in meinem eigenen Leben bestätigen, weil ich 40 Jahre lang eben auch nicht wollte. Ich wollte mein eigenes Leben führen. Ich wollte es selber bestimmen. Aber das ist genau das Problem. Gott ist sündlos und moralisch, so wird er uns in der Bibel berichtet. Er ist sündlos und moralisch perfekt. Und der Mensch im Bilde Gottes erschaffen, das heißt, Gott legt jetzt an uns Menschen denselben Maßstab an wie an sich selbst. Also wir haben den gleichen Maßstab jetzt wie Gott, den gleichen moralischen Maßstab. Das ist ungünstig für uns, oder? Weil keiner von uns diesen Maßstab erfüllen kann, weil wir nämlich alle Sünder sind. Und im Grunde weiß das auch jeder Mensch, weil jeder Mensch hat von Natur aus ein Gewissen. Das heißt, das hat einfach zur Folge, die logische Konsequenz ist, dass alle Menschen vor Gott schuldig sind. Und von Natur aus steuern die Menschen nicht in den Himmel, sondern in die ewige Verdammnis. Das ist, sage ich immer wieder, ein Punkt, den man heutzutage nicht mehr hören will. Die meisten Leute können über Gott und die Welt diskutieren, aber über eine Verdammnis, also über einen Richter, der über mein Leben entscheidet und mich dann vielleicht an den falschen Ort hinschickt, wo ich nicht hin will, da will man nichts hören, da bastelt man sich seinen eigenen Gott zurecht. Aber der Gott der Bibel ist anders. Der lässt uns da nicht sitzen. Der hat einen Ausweg geschaffen. Allerdings nur einen einzigen. Das ist so wie mit der Wahrheit. In der Wissenschaft gibt es in der Regel auch immer nur eine Wahrheit. Wenn ich das Schwerkraftgesetz habe, wenn so ein Apfel fällt, dann habe ich ein Schwerkraftgesetz und nicht 10 oder 5 oder 100. Es kann jemand hergehen und sagen, ich habe ein anderes Schwerkraftgesetz und sagen, ja, kannst du ruhig haben. Probier mal aus, wie weit du damit kommst. Spring aus dem Fenster im 10. Stock, schau mal, ob du runterfliegst und dann sanft schwebend aufkommst ohne Fallschirm. Höchstwahrscheinlich nicht. Das heißt, die Realität holt einen letztlich ein. Warum? Weil die Wahrheit immer ungeteilt ist. Es gibt immer nur eine Wahrheit. So ist es bei Gott, so ist die ganze Welt hier erschaffen. In seiner Liebe hat Gott vor rund 2000 Jahren seinen Sohn Jesus Christus auf die Welt geschickt, damit der am Kreuz für die Sünden der Menschen bezahlen konnte. Das ist schon passiert. So, und jetzt ist eigentlich nur noch eins. Gott bietet jedem an, der bereit ist, seinen Sohn zu vertrauen. Und das ist jetzt auch ganz wichtig. Nicht nur einfach vertrauen, ja, ich vertraue schon, passt schon. Sondern Gott sagt, Moment, ich verlange eins von dir, dass du jetzt meinen Sohn als Herrn über dein Leben akzeptierst. Du sollst nicht mehr dein eigener Herr sein, weil das ist gerade dein Problem. Du machst, was du willst. Du ignorierst mich. Vielleicht ab und zu hörst du mal ein bisschen auf mich. Wenn es dir schlecht geht, fängst du vielleicht an zu beten. Aber im Großen und Ganzen rennst du irgendwie selber durchs Leben. Wer das macht, wobei das gar nicht so leicht ist, das zu machen, und vor allen Dingen, das ist ein Akt, den sozusagen Gott unterstützen muss, wo der Mensch eigentlich nur um Hilfe rufen kann, der wird freigesprochen vom Gericht. Und Gott gibt ihm das ewige Leben. Also nur wer vor Gott ehrlich ist, das ist hier das Entscheidende, weil Gott ins Herz reinschaut. Es reicht nicht nur eine verstandesmäßige Entscheidung zu sagen, okay, das glaube ich. Gott schaut ins Herz rein, dann weiß er genau, wie das gemeint ist. Und wer auch seinen persönlichen Bankrott vor Gott erklärt. Und das ist etwas, was viele Leute gar nicht verstehen. Die Leute meinen, es reicht, wenn ich meine Sünden oder meine Schuld zugebe. Das reicht bei Weitem nicht, sondern ich muss eigentlich vor Gott zugeben, ich bin so, wie ich bin, grundsätzlich überhaupt nicht in Ordnung. Da fehlt es hinten und vorn. Da fehlt es an der Basis sozusagen. Und nur einer kann das in Ordnung bringen, und das ist Gott selber. Und wer das tut, wer also so eine Herzenshaltung hat, und Gott schaut ins Herz, wie gesagt, und erkennt das, der erhält dieses Geschenk gratis. Und das habe ich auch erlebt. Das ist aber eine Sache, die übernatürlich ist. Das hätte ich selber nie gedacht, dass es sowas gibt. Ich würde auch nicht hier diese Vorträge halten, wenn Gott nicht so eingegriffen hätte in mein Leben und diesen übernatürlichen Akt getan hätte. Die Bibel spricht von einer Geburt. Der Mensch wird neu gemacht von innen heraus. Das dauert eine Weile, bis man das nach außen sieht. Beim anderen länger, beim anderen geht es schneller. Aber im Endeffekt tut Gott hier was, was kein Mensch tun könnte. Ich möchte schließen mit einem Vers aus der Bibel. Im Johannes Kapitel 3, Vers 16 heißt es: Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.